Jetzt. Ich habe wieder auf den Knopf gedrückt. Okay. Ich finde, es ist total eine spannende Sache, hier zu sitzen. Für mich natürlich zu reden. Wenn ich aber Predigten vorbereite, dann ist das für mich schon immer sehr aufregend, was Gott so vorhat. Mit der Gemeinde, mit Einzelnen, wenn er zu mir redet und ich das dann auch noch weitergeben darf. Und ich denke einfach mal, es ist total gut, wenn du einfach mal guckst, erwartest du was? Erwartest du jetzt wirklich für dich persönlich was? Für dich ganz persönlich, dass Gott jetzt zu dir spricht? Hast du was auf dem Herzen vielleicht in der Woche gehabt, nach der letzten Predigt am Sonntag dann auch das Herz für Verlorene zu haben? Und manchmal geht das dann ja so in der Woche echt das so leider dann so ein bisschen ab und so. Aber dafür hat Gott dann wieder den Sonntag auch gemacht. Und jetzt sitzen wir hier und erwarten wirklich, dass Gott zu dir spricht. Mein Wunsch wirklich heute und mein Gebet war auch heute, dass nicht einer nicht angesprochen wird, sondern alle. Dass am Ende wirklich gesagt hat, das bin ich, das will ich. Und die nächste Predigtreihe, die ich halten werde, also immer wenn ich dran mit Predigten, die Predigtreihe wird heißen Elia und du. Elia und du. Praktisch, was hast du mit Elia oder Elia mit dir zu tun? Elia und du. Und heute geht es aber darum, Gott braucht Stimmen. Elia war nämlich eine Stimme. Heute also die Predigt, Teil 1, Elia und du. Und dann, Gott braucht Stimmen. Bist du bereit? Bist du bereit, eine Stimme zu sein? Es ist so wichtig zu wissen, wer Elia war. Und es ist aber viel wichtiger zu wissen, dass er nicht nur eine historische Figur war. Ihr müsst nicht hinterher wissen, Elia hat das und das und das gemacht. So eine Abfrage irgendwie wie auf einer Arbeit, in einer Arbeit irgendwie in der Schule. Sondern wir müssen wissen, was will Gott dir mit Elia sagen? Was will er in dir verändern durch Elia? Und Elia kommt sehr häufig, noch bevor wir dann wirklich zu Elia gehen, im Neuen Testament drin vor. Und wir wissen ja, dass sowieso alle Schrift von Gott eingegeben ist. Alles, was in der Bibel ist, hat Gott gegeben. Und es nützt uns zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass wir vollkommen wirklich leben können. So steht es in der Bibel. Die Stimme des Elias ist sehr wichtig. Mal war es direkt eine Person, aber Jesus spricht von dem Geist des Elias. Wenn wir also jetzt die nächsten Wochen dann über den Geist des Elias, was hören du, hörst was und dich immer fragst, Elia und du, dann ist es etwas, wenn Jesus sagt, da wird Johannes kommen und er wird in dem Geist des Elias vor mir hergehen. Der wird vor Jesus hergehen in der Kraft des Elias. Dann ist der Geist des Elias ein Charakter, ein Wesenszug, eine Art von Persönlichkeit, eine Berufung. In Maleachi 23 wird prophezeit, ich will euch senden den Propheten Elia erneut. Denn das war lange nach dem Propheten Elia, deshalb wird er erneut nochmal kommen. Und weil das viele wussten, haben sie auch Jesus zwischendurch dazu für gehalten, bist du der Elia, der kommen soll? Aber Jesus sagte, Johannes war der Elia. Aber gleichzeitig, Johannes der Täufer, sagt er, der war der Elia. Aber gleichzeitig passierte es, das könnt ihr alles nachlesen im Neuen Testament, also in Lukas 1, 17, da steht, er wird vor Jesus hergehen im Geist und in der Kraft des Elias. Aber in Lukas 9, 31 können wir lesen, dass eben dieser Elia mit Mose Jesus auf dem Berg der Verklärung erschien. In der Person Mose und Elia, der Geist, und wir lesen, dass die beiden mit Jesus darüber sprachen, was kommen wird, über seine Kreuzigung und Auferstehung. Elias Geist hat ein bestimmtes Wesen, ein Markenzeichen. Es bedeutet eine bestimmte Aufgabe, einen Auftrag, etwas auszuführen. Johannes hatte diesen Geist, Johannes der Täufer. Von Jesus sagte man, ist er der Elias. Auf jeden Fall steht Elia für den Geist des prophetischen Reden und des Propheten selbst. Ach, jetzt denkst du, Prophet, ja, das will ich ja gar nicht werden. Und ich sage dir nochmal, die Themenreihe heißt Elia und du. Tu jetzt nicht weg. Prophetische Rede steht nämlich im Neuen Testament sehr oft. 1. Korinther 12, Vers 10. Einem anderen wird gegeben prophetische Rede. Paulus schreibt im 1. Thessalonicher 5, Vers 20, prophetische Rede verachte nicht. Ist eine Ermahnung. Verachte nicht die prophetische Rede. Das bedeutet, alle, die hier jetzt sitzen, hups, ich muss aufpassen. Prophetische Rede soll ich annehmen, soll ich drin wandeln, ich soll prophetisch reden. Nochmal, mein Gebet ist, dass sich alle angesprochen fühlen. Und nicht ich sage, verachte nicht prophetische Rede, sondern es sagt Paulus. Im 1. Korinther 12, Vers 27 bis 30, da lesen wir, was Paulus an die Korinther schreibt, woraus eine Gemeinde unter anderem bestehen soll. 1. Korinther 12, wir sind immer noch dabei, dass wir erstmal wissen, warum der Geist des Elias so wichtig ist und warum wir alle sagen sollten, Herr, ich mach's für dich. Ihr seid der Leib Christi, also die Gemeinde. Und jeder von euch ein Glied. Jeder von euch gehört dazu. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt. Erstens Apostel. Und dann steht da. Zweitens Propheten. Nicht nur prophetische Rede. Elias hatte nicht nur prophetische Rede, Elia, sondern er war auch Prophet. Aber hier steht, dass es in der Gemeinde Propheten geben soll. Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter, Heiler und die Zungenrede auslegen. Ein fünffältiger Dienst. Und ich frage dich, wundert dich das da nicht, wenn das doch da steht? Wo sind denn die Propheten? Nenn mir einen, wo gibt es einen hier in der Nähe? Und wo gibt es dann noch einen, den man sogar ernst nehmen kann? Und ich weiß, das ganze Thema ist manchmal heikel, es sind viele falsche Propheten schon aufgestanden. Und Jesus sagt das auch, er warnt vor den falschen Propheten. Was machen wir dann? Wir haben Angst und sagen, da lassen wir die Finger davon. Aber wenn Gott doch will, dass nach der Auferstehung in jeder Gemeinde diese Dienste da sind, dass wir nicht die prophetische Rede ein jeder verachten soll, dann müssen wir doch sagen, wir wollen diese Gemeinde sein. Wir wollen das füllen. Wir wollen hier Propheten haben. Wir wollen Menschen sein, die prophetisch reden. Wir wollen im Geist des Elia leben. Wir kommen dann dazu in den nächsten Wochen. Wer war denn dieser Elia? Wie komme ich denn dahin? Was hat es denn auch für einen Preis? Braucht Gott keine Propheten mehr? Nee, wird ja dann da nicht drinstehen. Und außerdem finde ich auch, ist das doch auch spannend, das macht doch auch mal was aus. Ich glaube, dass viele von dem Christensein, von den Gemeinden nicht angezogen sind, weil es langweilig für die anderen gilt. Ja, eine Gruppe war mal in Berlin und hat dort auf der Straße gepredigt und hat dann laut in Sprachen auch geredet. Da kamen die Junkies, da kamen die Obdachlosen und haben gesagt, ihr habt ja auch mal was Interessantes. Ja, Prophetie? Was ist Prophetie denn eigentlich? Es gab schon immer Propheten und es gab auch immer Prophetinnen. Deshalb nicht jetzt als Frau denken, okay, sind da Männer mal dran. Nee, Propheten galten, um jetzt mal ganz bekannte, Jona, Noah, Samuel, Prophetin Miriam, 2. Mose 15, 20, Deborah war zu der Zeit der Richter, war sie Richterin und Prophetin. Richter 4, Vers 4. Dann gab es die Prophetin Hulda, 2. Könige 22, 14. Und im Lukas 2, 36 wird von Hanna gesprochen, die war eine Prophetin. Sollte das Evangelium kleiner geworden sein nach der Auferstehung unseres Herrn? Was ist ein Prophet? Laut Kreuzworträtsel, ich liebe Kreuzworträtsel, da musst du reinschreiben, Seher. Jemand, der sieht. Was sieht er denn? Nicht zu verwechseln mit so einem Fortune-Teller, mit so einem Wahrsager. Ein Prophet sieht, was auf dem Herzen Gottes ist. Elia und du. Wer will nicht sehen, was auf dem Herzen Gottes ist? Wer von euch hier will nicht so ein spannendes Leben haben? Ist doch ein Knaller zu sehen, was auf Gottes Herzen ist. Ein Prophet sieht, was auf Gottes Herzen ist. Im Psalm 74, Vers 9, da beklagt sich der Psalmist, er jammert, es ist kein Prophet mehr da. Gäbe es doch mehr prophetische Rede, gäbe es doch mehr Propheten, was wäre das denn für eine Hilfe im Reich Gottes in den Gemeinden? Jemand, der sieht, was auf Gottes Herz ist, und dann, der sieht nicht nur. Elia betete nicht nur, die sind auch eine Stimme. Nochmal, Elia und du. Gott braucht Stimmen. Bist du bereit? Bist du bereit, die Stimme zu sein? Ich weiß, dass Jesus schon warnte vor falschen Propheten. Und dass viele falsche Propheten gerade in der Endzeit, wo wir leben, kommen werden. Aber er hat nie gesagt, strebt nicht danach und seid eine Stimme für mich. Prophetischer Dienst, prophetische Rede ist unbedingt notwendig. Notwendig bedeutet, das wendet die Not in den Gemeinden. Nicht nur in der Gemeinde, sondern die Propheten, die aufstehen müssen, die Stimme sein, wenn du und ich, die prophetische Reden sind, die reden nicht nur hier Alexanderstraße 20. Die reden draußen. Und nochmal, sag jetzt nicht, oh, der will ich nicht sein. Gott braucht dich, Elia und du. Du ein Elia. Ich habe mich dann gefragt, warum gibt es nicht viele oder keine? Ich wüsste jetzt nicht im Moment, ich weiß, Pastor Clendenn, ich habe das hier auch schon mal erzählt, der hatte eine sehr erweckte Gemeinde und dann flachte das ab und er fragte sich, woran liegt das? Pastor Clendenn, wie er gestorben ist, war der schon fast 100, ja, weiß ich nicht, weit über 87. Und dann kann man sich vorstellen, wie lange das jetzt dann auch her ist. Aber er kannte Propheten im Land. Und er holte sich in seine Gemeinde eine prophetische Stimme, die sagte, woran es lag. Wir haben mal über die Hauskirche eine Prophetie bekommen. Schade, dass Birgit und so jetzt nicht da sind, die mal mit bei war. Im Gottesdienst mit mehreren hundert Leuten wurden wir nach vorne gerufen. Und ich habe es jetzt nicht vorbereitet, ich habe das natürlich irgendwo hier markiert, aber es fiel mir die Nacht erst ein. Und dort wurde gesagt, ihr werdet nicht ausleihen, ihr werdet euch nicht holen, ihr werdet geben. Man wird euch holen. Kann man dich holen? Auf die Straße? Zu einzelnen Menschen? Und du bist die Stimme? Du teilst das Herz Gottes mit, wie immer es in dem Moment auch aussieht. Elia und du. Gott braucht diese Stimme. Gott braucht solche Gemeinden. Ja, ich habe mich gefragt, Warum braucht man es nicht? Warum sitzt du vielleicht hier jetzt, oh weia? Wenn du wenigstens oh weia denkst. Warum gibt es nicht viele? Man ist zufrieden, wie es läuft. Das ist ein Punkt. Mit sich selbst, im Privaten, in der Gemeinde kann man auch zufrieden sein. Aber es reicht doch. Ein anderer Punkt. Golgatha ist genug. Brauchen wir noch übernatürliches Eingreifen in der Gemeinde? Kriegen wir doch alle selbst hin. Wir haben so viele Mittel. Wir haben ja auch Psychologie. Was brauchen wir? Propheten. Ein anderer Grund, so etwas gibt es nicht mehr. Es gibt Menschen, die sagen, das gibt es nicht mehr. Es gibt Christen, die das sagen. Ein anderer Punkt, Angst vor Übernatürlichem. Angst, was falsch zu machen. Angst vor Menschen. Nicht anecken wollen. Abgelenkt mit anderen Dingen, vielleicht sogar mit sehr guten Dingen, zu sehr beschäftigt sein, nicht parat sein, sich ablenken lassen. Dann braucht die Welt einen und man sagt, ja, ich komme, anstatt hier zu sitzen. Und ein Punkt, jeder andere, nur ich bin's nicht. Und manche, die den Elia, den Geist des Elia schon sehr gut kennen, die sagen sich vielleicht, ich will den Preis nicht zahlen. Ich könnte verfolgt werden. Was ist dein Hindernis? Jakobus schreibt eben auch, Neues Testament, Jakobus schreibt, Elia war ein schwacher Mensch wie du und ich. Er hatte die gleichen Gemütsbewegungen wie du. Ein schwacher Mensch ist ja so ein Feeling auch. Er war ein schwacher Mensch wie du und ich. Er sagt nicht, Elia war die Persönlichkeit. Und er sagt das in dem Zusammenhang, dass wir beten sollen. Dass das Gebet des Gerechten viel mag. Und Elia war ein Mensch wie du und ich. Und er betete und es regnete nicht. Und er betete wieder und es regnet. So schreibt Jakobus. Wo sind die Leute, die was sagen und es passiert? Die sich dann auch sicher sind. Der Geist des Elias ist der Geist, der weiß, was dran ist, weil er ja weiß, was auf dem Herzen Gottes ist. Jetzt hatte ich noch ein Gespräch, mehrere Gespräche diese Woche und jemand sagte mir dann, ja, ich habe das dann auch bei Heilung. Ich bete dann für, aber so richtig glaube ich da nicht an Heilung. Aber wisst ihr, es ist auch so, Jesus hat auch nicht jeden geheilt, an dem er vorbeigegangen ist. Sonst wären ja in der Apostelgeschichte gar keine Kranke mehr gewesen. Aber der wusste, wann er mit richtiger Zuversicht prophetisch sagen konnte, du wirst gesund. Der Geist des Elias weiß das. Das Ziel soll nicht sein, dass wir jetzt Elia besser kennenlernen, sondern das Ziel soll sein, dass du wie ein Elia wirst. Diesen Geist, diese Kraft und in so einem Auftrag zu gehen. Und nochmal. Ich glaube, eine ganze Gemeinde, jeder Einzelne, lass uns doch einen Ruf haben, das ist eine Prophetengemeinde. Es gab früher Prophetenschulen im Alten Testament. Ich glaube, die gibt es heute auch irgendwie dann noch in Amerika und so. Dass dann da so, das ist, wie ich das jetzt hier aus dem Wort Gottes verstehe, kann ich nicht beurteilen. Schon Elias erstes, Elia trat auf und zeigte, wer er ist. Und jetzt gehen wir zu Elia Und nochmal, Neues Testament belegt, dass wir diesen Geist alle haben sollen. Dass wir es nicht verachten sollten. Und dass Gott heute noch Propheten haben will. Bist du diese Stimme? Wir fangen an mit Elia. Denn es wäre ja nur eine halbe Sache, wenn ich euch jetzt nur, ja vielleicht spannend, ich hoffe, gut rübergebracht habe, dass ihr sagt, okay, macht Sinn. Aber jetzt müssen wir auch wissen, was hat er denn gemacht? Was hatte der denn? Was zeichnet denn einen Prophet aus? Was zeichnet eine Stimme Gottes, die außer, dass sie das Herz Gottes kennt, was zeichnet es aus? Wer ist bereit, am Ende des Gottesdienst zu sagen, ich will mich zubereiten lassen? Und ich will euch mal sagen, ich habe alles mitgenommen. Am Anfang mit meiner Zeit mit Jesus, ich habe alles mitgenommen. Ich wollte berühmt werden für den Herrn. Die Beste wollte ich werden. Ich habe Straßeneinsätze gemacht und habe gedacht, hoffentlich sieht mich der und der Prediger und sagt, oh, wie toll du das dann machst. Natürlich völliger Quatsch. Aber berühmt werden für den Herrn ist nicht schlimm. Es ist nur ein anderes berühmt werden, wie man denkt, wenn du Karriere machst. So mancher sitzt hier vielleicht und sagt, ah, ich möchte so richtig mal Marathon laufen. Oder ich wäre gerne so ein Fußballer wie Ronaldo. Oder ich wäre gerne jemand, der das und das ganz toll macht. Die beste Näherin der Welt. Oder was weiß ich, was ihr so. Oder Sängen oder Geigen. So was weiß ich, so richtig, richtig toll irgendwie so, dass das jeder so kennt. Und das hat Gott in unser Herz eigentlich gelegt, dass wir es richtig gut machen wollen. Und ich habe ja gerade gelesen, wir sollen ja vollkommen mit dem Herrn gehen. Aber wo ist diese Sehnsucht für den Herrn, ein Geschichtsschreiber, History Maker zu sein? Gott zeigt dir dann schon, dass da die Letzten die Ersten sein werden und die Ersten die Letzten. Gott, das macht Gott schon. Aber die Sehnsucht doch erstmal. Und wenn das Herz da auch vielleicht noch ganz falsche Sachen drin hat, ist doch unserem Gott egal, der macht es doch. Gucken wir uns doch gleich mal den Elias an. Wer wirklich mag, kann die nächsten Wochen immer lesen, 1. Korinther 17, 18, 19. Das ist das rauf und runter. Wir schlagen auf 1. Könige 17. Fangen wir heute mit Elia an. Elia tritt auf das erste Mal zu einer der schrecklichsten Zeiten Israels. Wir können lesen in 1. Könige 16, also davor, ein paar Verse davor, bevor wir das erste Mal was von Elia hören. 1. Könige 16, Vers 30 und 31. Und es regierte der König Ahab und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Und es war noch das Geringste, dass er wandelte in den Sünden, dann werden die Sünden, die verschiedenen Sünden aufgezählt. Aber es war das Geringste und dann lesen wir, aber er war auch mit der Isabel verheiratet. Und er ließ seine Frau zu viel gestalten. Es war ein unheimlicher Götzendienst zu der Zeit. Die Politik rauf und runter. Gesetze wurden entlassen, wo du denkst, wo soll das alles hinführen? Wer überhaupt noch etwas Gottesverstand hatte, etwas Gottesfurcht, der hat gedacht, nirgendwo ist mehr Gott, sind gar keine mehr da, die Gott ernst nehmen. Sexuelle Unmoral nahm zu. Mord, wo betrogen werden konnte, wurde betrogen. Und ich finde, man kann eigentlich schreiben, es war 2019. Ja, wir regen uns auf. Und ich sage dir, dann braucht dich Gott, dass du sagst, ich bin eine Stimme. Denn wenn wir verstehen würden, welche Kraft, Autorität durch den Heiligen Geist die Gemeinde Gottes hat, auf der ganzen Welt, dass wir die Stimme sind, dass wir die Revolutionäre sind, dass wir nicht eine Untergruppe, sondern die Gegenkultur sind, dass wir aber das haben, was die Welt rettet, dann würden wir uns nicht mehr aufregen, sondern wir sagen, Herr, ich will für dich eintreten, dass nochmal Gnade vor Recht passieren kann. Es war die Zeit, wo selbst Christen Mut verlieren konnten. Aber eins müssen wir wissen, auch 2019, immer wenn es am finsteren wird, immer wenn alles kaputt gehen scheint, immer wenn du nur kopfschüttelnd vor den Nachrichten sitzt, immer wenn du denkst, da ist nichts mehr, da hat Gott schon jemanden vorbereitet, der eine Stimme sein wird. Da gibt es heute schon Menschen, die Gott schon am Leben hat, die nicht erst geboren sind, die aufstehen werden und für Gott eintreten werden. Und so war es zu der schrecklichsten Zeit damals, der schrecklichste König, Ahab. Gräueltaten. Wenn ihr dann lest drumherum, es geht ja jetzt ja nicht um die ganze Geschichte, es geht ja wirklich nur um diesen Elia. Da hatte Gott einen Tag, dies ist der Tag, sagte er, ich jetzt spreche. Ich. Und dann spricht nicht Gott aus dem Himmel heraus, so wie du vielleicht denkst, das ja mal passieren könnte. Warum schickt er da nicht einen Engel? Warum schickt er nicht Schwefel und Feuer und einen Donner? Nein, er schickt einen Menschen, einen schwachen Menschen wie du und ich. Sollte Gott heute dich nicht gebrauchen wollen? Nenne mir einen Grund. Vielleicht ein Grund, vielleicht sagst du, so gut kenne ich ihn noch nicht. Ja, dann lernst du ihn besser kennen, kannst doch schon eine Stimme sein. Gott weiß doch, wo er dich hinschickt. Ja, kann das nicht so gut mit meiner Sprache? Das weiß Gott auch. Mose hat er dann den Aaron daneben gestellt. Und Aaron war Moses prophetische Rede. So steht es wortwörtlich in der Bibel. Und wir haben ja in Jakobus gelesen, dass dieser Elia betete, es soll nicht regnen, solange ich sage. Und wenn ich sage, es soll wieder regnen, soll es wieder regnen. Ich hätte jetzt immer gesagt, das waren Elias erste Worte. Ich hätte immer gesagt, was waren Elias Worte an dem Ahab, wo er dem aufgetreten ist, hätte ich gesagt, er hat gesagt, du, ich komme und es soll jetzt so lange nicht regnen, wie ich es sage. Und wenn ich sage, es soll wieder regnen, ne? Dann soll es wieder regnen. Das ist das Gleiche, wie wir sagen, wie sind denn die, fangen die denn die Gebote an? Da sagen wir doch die meisten, ich bin dein Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Stimmt nicht. Die 10 Gebote fangen an damit, dass gesagt wird, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er sagt erst, wer er ist, was er tut. Und jetzt lesen wir heute den Satz, wo ich dann eigentlich schon mitschließen werde. Den Satz, wo es drauf ankommt, ob du heute schon sagst, das werde ich machen. Das werde ich machen, das will ich lernen. Und ich werde weiter denken, dass ich ein schwacher Mann bin, wie alle sind, ein schwacher Mensch, eine schwache Frau. Aber wir lesen 1. Könige 17,1. Wir wissen nicht, wo Elia herkommt. Wir wissen nicht vorher irgendwas, ob er eine gute Erziehung hatte, ob er eine Mama oder eine Oma hatte, die ihn schon im Glauben gesteckt hatte. Denn Paulus sagt mal zu Timotheus, glaube ich, ne, du hast so einen unverfälschten Glauben, wie ich in deiner Mama und deiner Oma schon gesehen habe. Das wissen wir bei Elia alles nicht. Aber wir lesen von diesen ganzen Gräueltaten und dann lesen wir, und es sprach Elia, der Tischbeter, aus Tischbe. Ein Mann, einfach nur genannt, wo er herkam, aus Tischbe, in Gilead, zu Ahab. Wie er da hingekommen ist, wissen wir alles nicht. Eine Stimme Gottes steht auf. und geht zu einem wichtigen Mann, von dem viel an, von dem viel abhängt. Und Elia sagt, und darauf kommt es dran, willst du eine Stimme sein, bist du bereit? Musst du das, was Elia jetzt sagt, von ganzem Herzen sagen? Er sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Könnt ihr euch an die Osterpredigt erinnern? Dass du dem auferstandenen Jesus begegnen musst? Nicht dem historischen Jesus? Den kannten wir ja gar nicht mehr. Den kann ich nichts von erzählen. Da habe ich nicht gelebt. Und die haben den ja nicht erkannt, weil das ein Auferstandener war. Und es haben sich viele gemeldet und haben gesagt, dieses Zeugnis, diese Begegnung mit dem auferstandenen Jesus will ich haben. Und ein Elia war damals schon eine Stimme. Und jeder Prophet, der heute bereit ist, ich will ein Prophet, eine Prophetin sein. Ich will prophetisch reden. Ich will diese Stimme sein, die Gott braucht. Der sollte ein Zeugnis haben. So wahr, mein Gott lebt. Lebt durch den Heiligen Geist in mir. So wahr diese Auferstehungskraft, diese Kraft, die meinen Gott von den Toten auferweckt hat, die den toten Jesus angehaucht hat, die Kraft des Heiligen Geistes steht, der Heilige Geist hat ihn auferweckt. Diese Auferstehungskraft, dieses Leben, so wahr dieser Gott lebt und in mir. Und dann stehen wir vor einem Menschen und vor allen Dingen und vor dem ich stehe. Ich stehe nicht vor Menschen, die mich beurteilen. Ich habe nicht Angst vor Menschen, die mir was tun können. Ich liege auch nicht irgendwie halb vor meinem Gott, sondern ich stehe mutig vor seinem Thron. Ich stehe vor diesem Gott. So wahr, dieser Gott lebt. Und ich vor ihm stehe. Dieser Gott, dieser Jesus, wir sind neutestamentlich, dieser Jesus lebt. Und dieser Jesus hat gesagt, darum, weil ich lebe, darum, deshalb habe ich alle Macht im Himmel und auf der Erde. Alles, alle, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er sagt, weil ich die Macht habe, darum geh du. Das bleibt noch immer die erste, wichtigste Aufgabe für uns Christen. Und ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Nenne mir einen Grund, warum du heute, der du Jesus kennst, nicht sagen kannst, so wahr mein Jesus lebt und vor dem ich stehe. Und wenn ich vor jemandem stehe, entweder gucke ich ihn an oder der steht hinter mir. Ich glaube, dass Gott manchmal hinter mir steht mit dem, was ich tue. Der mir den Rücken stärkt. Und der mir sagt, es gibt keinen Grund, warum du nicht sagen kannst, ich stehe vor Gott. Erlöst. Das Urteil ist gesprochen. Der Gott, vor dem ich stehe, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mich hört, der Gott, dem ich in die Augen gucken kann, weil er mich beim Namen gerufen hat, der Gott, der mir eine Stimme gegeben hat, der mir Beine gegeben hat zu laufen, eine Stimme, dass ich reden kann, Hände, um zu handeln. Ein Gott, der mich unaufhörlich vertritt im Gebet. Ein Gott, der immer bei mir ist. Warum sollte ich zittern? Warum sollte ich heute nicht mit aufstehen und sagen, ich will diese Stimme sein. Ich will bereit sein dafür. Warum sollte ich ängstlich sein? Warum sollte ich einknicken und nicht stehen? Selbst vor dem schrecklichsten König. Warum sollte es mir was ausmachen, was Menschen denken, wenn dieser Gott zu mir steht? Wenn dieser Gott mich erlöst hat? Warum sollte mir wichtiger sein, was Menschen denken, wenn er doch lebt? Elia war bereit, sich zubereiten zu lassen für einen sehr großen Auftrag. Elia und du. Jesus sagt, der Vater steht zu mir in Johannes 5. Er steht zu mir als Sohn und ich stehe zum Vater. Gott steht doch zu dir. Der hat dich doch nicht erlöst, damit du nur in großen Anführungsstrichen in den Himmel kommst. Der hat dich erlöst, weil er eine Stimme braucht. Damit du aufstehst. Damit er sagen kann, steh vor einem Ahab. Gott schickt immer seine Menschen. Er schickt Menschen wie dich und mich, denen er vorher etwas aufs Herz legt. Wenn du willst, macht dieser Gott dich mutig, souverän und stark, damit du nichts fürchten musst, weil er dich braucht. Warum nicht stehen? Warum nicht stehen? Die einzige Frage, die ich jetzt gleich stelle. Warum nicht stehen? Und wenn du einen Grund hast, dann sag ihn mir gleich. Und wenn du ihn noch nicht gut kennst, dann sage ich dir, steh auf. Er wird sich dir mehr und mehr vorstellen. Elia sagte nämlich dann, das geht es heute überhaupt noch nicht darum, was er dem König sagte. Aber dann, da geht es dann nächstes Mal weiter, war der weg vom Fenster erstmal ein paar Jahre. Dann hat Gott ihn nämlich zubereitet, dann geht es da nämlich, welche Schritte du dann auch aufpassen musst. Ich bin blauäugig aufgestanden, aber mein Herz hat gepocht, habe ich gedacht. Alles ist alles. Und für den, der mein Urteil über mich gesprochen hat, wo ich sonst weg vom Fenster war, endlich jemand, der mich liebt, obwohl er mich kannte. Endlich jemand, der meine Begabungen sah. Endlich jemand, der nicht mich schlecht behandelte. Endlich jemand, wo ich nicht nur so ein Mittelkind war, was irgendwie mitlief. Endlich jemand, der das, was ich durch die Ehe, durch Kinderkriegen erwartet hatte und gar nicht mitgekriegt hatte, was gar nicht meine Erfüllung war. Endlich jemand, der sagt, ich will deine Hände, deinen Mund, deine Füße, ich will alles gebrauchen. Dich meine ich, obwohl ich dich kenne. Und ich habe gesagt, alles, alles will ich haben. Und es ist eine Botschaft an dich, Elia und du. Am Ende, wenn ich fertig bin, die letzte Session wird heißen Elia und wir. Aber erst musst du aufstehen. So wahr, mein Gott lebt. Und ich vor ihm stehe. Und dann kommt die Prophetie. Aber das sind Elias wichtige Worte für heute. Heute, das ist das, was Gott dich fragt. Stehst du auf? Stehst du auf? Und das Einzige, was in allem Furcht und Zittern, in aller Schwachheit, und nochmal, nenne mir einen Grund. Nenne mir einen Grund. Nenne mir einen Grund da hinten mit Köpfen gesenkt. Nenne mir einen Grund, warum Gott deine Stimme draußen nicht braucht. Nenne mir einen Grund, warum Verkaufen wichtiger ist, Geld verdienen wichtiger ist, Sport wichtiger ist, als aufzustehen. So wahr mein Gott lebt und vor dem ich stehe. Und ich sage dir, Gott rüstet dich dann auch aus mit dem Mut, mit dem Herz. Du hast nämlich das auf Gottes Herz. Es ist deine Sehnsucht, das dann zu sagen. Symbolisch kannst du nur heute aufstehen. Symbolisch kannst du sitzen bleiben und sagen, da lasse ich die Finger von. Aber wer letzte Woche mitgeweint hat und hat gesagt, ich habe das Herz nicht für die Verlorenen, der sollte sich überlegen, ob er es letzte Woche so gemeint hat, der kann heute nicht sitzen bleiben. Denn dann kann Gott dir dieses Herz nicht machen, wenn du jetzt sitzen bleibst. Wenn du das Zeugnis, sein Herz nicht kennenlernen willst, dann bleib sitzen. Aber wenn du das willst, und ich kann nicht immer sagen für den Herrn, weil ich es auch für mich wollte, das weiß Gott doch. ist doch das Schönste, was es gibt. Und die Welt, wir wissen hinter, wer Elia liegt, da ist es nicht gut ausgegangen. Aber am Ende waren doch noch welche da. Aber wir wissen von einem Jona, da ist es gut ausgegangen, erstmal beim Ninive. Jesus ist es gut ausgegangen, der Prophet schlechthin mal. Ich bete jetzt. Dein Zeichen ist aufstehen oder sitzen bleiben. Halleluja, da stehen die Ersten auf. Und wenn du es nicht willst, bleib lieber sitzen beim Gebet. Wenn du es nicht willst, bleib sitzen. Niemand schmeißt dich hier raus, warum du sitzen bleibst. Aber heute jetzt ist beim Gebet, bleibst du sitzen. Aber wer sagt, ich stehe vor meinem Gott, der steht mit auf. Der wirklich sagt, ich will. Und ich sage dir, Gott bereitet dich zu. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Es ist doch Gottes Aufgabe, sein Werkzeug zu schleifen. Es ist doch nicht die Aufgabe des Hammers, gut zu hammern, sondern es ist doch der, der hammert, die Aufgabe, dass er es gut macht. Herr, und ich danke dir, Herr, dass du sagst, heute brauchst du noch prophetische Stimmen. Herr, ich danke dir, Herr, dass du uns brauchst, Herr. Schwache Frauen, schwache Männer, Herr, schwache Menschen, Herr, die ihr Leid klagen, dass sie kein Herz für Verlorene haben. Herr, Stimmen, Herr, die in der Gesellschaft manchmal gut sind, Herr, aber in deinem Reich nichts sagen wollen. Herr, die Angst haben, die denken nicht ich, sondern die anderen. Herr, die Angst haben, vielleicht auch vor Verfolgung. Herr, aber diese Stimmen, Herr, die du brauchst, Herr, diese Stimmen prophetisch reden in der Gemeinde, Propheten, dass wir die Gemeinde sind, die dann anderen ausleihen. Die ausleihen, die geben und sagen, hier, wir schicken euch welche, die sagen, was auf Gottes Herzen für eure Gemeinde ist. Die zu Eheleuten gehen und sagen, das ist auf dem Herzen Gottes und das soll ich euch sagen. Die zu Kindern schon gehen und sagen, du sollst das und das mal für den Herrn und das ist auf seinem Herzen. Herr, und so stehen hier Menschen her. Herr, die dir jetzt nur sagen, so wahr mein Gott lebt, vor dem ich stehe. Und das redet, das sagt dem Herrn, so wahr mein Gott lebt, vor dem ich stehe. Herr, wir sind hier. Herr, mach du. Herr, wir sind hier und es tut uns leid, dass wir lange gedacht haben, wir können es ohne prophetische Rede, wir können es ohne Propheten, Herr. Herr, und Elia geht uns etwas an, Herr. Herr, und ich bete, dass du jetzt jedem Einzelnen tief ans Herz gehst. Herr, und dass er nach Hause geht mit Herzklopfen und weiß, ich erwarte jetzt was von Gott, es wird was passieren. Wie spannend. Es wird was passieren. Vielleicht weckt dich der Herr schon heute Abend, heute Nacht, morgen. Vielleicht bereitet er dich zu. Durch andere Dinge so. Er hat Elia dann zubereitet. Er hat Elia zubereitet. Er war weg vom Fenster danach. 3,5 Jahre hat der König nichts mehr von ihm gehört. Aber Gott hat mit Elia sein Werk gemacht. Und da war er schon immer eine Stimme. Und hinterher war er die Stimme Israels. Herr, wir erheben dich, Herr. Wir stehen mutig vor deinem Thron. Und ich danke dir, dass du jeden gebrauchst. Jeden. Ich danke, dass du uns alle mit diesen Gaben des Redens ausgestattet hast, Herr. Mit prophetischem Beten, mit prophetischem Reden. Herr, und du hast Propheten berufen. Herr, mache du dein Werk. Wenn du laut beten möchtest jetzt noch, erheb schon deine Stimme an deinem Platz laut, durcheinander, wie du willst. Halleluja, Jesus. Herr, ich gebe dir diesen Sonntag, Herr. Herr, ich gebe dir, Herr, dass du weitermachst, Herr, jede einzelne Person, Herr. Ich gebe dir die Herzen der Menschen, dass du ihnen das Herz zeigst, Herr. Dass du ihnen zeigst, was du auf dem Herzen hast, Herr. Herr, dass die Arbeitskollegen sagen können, wie du bist, Herr. Arbeitskollegen einfach nur sagen, Jesus liebt dich. Aber vielleicht auch, dass es nicht regnen soll. Herr, und wo es dann regnen soll, dass wir wissen, wer geheilt werden soll, Herr, und wer nicht, Herr. Herr, dass wir Tote mit auferwecken können, Herr, so, dass wir es wissen, was du sagst, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Herr, wir geben dir, Herr, diese Predigt, wir geben dir, Herr, alles, was du jetzt in unserem Herzen getan hast, Herr. Herr, und wir wollen nicht ruhig sein, sondern unruhig und erwarten, was von dir ist. Wir wollen es spannend finden, Herr. Wir wollen aufgeregt sein, Herr, was du machst. Und wir wollen dir jede Minute sagen, hier bin ich, Herr. Tu es. Herr, und wir danken dir, dass wir Wunder und Zeichen erleben werden, Herr. Dass die Welt sich ändern wird, Herr, bevor du wiederkommst. Das ist ja nicht mehr lange her. Und dass du noch mal gnädig sein wirst mit vielen, Herr. Und dass wir uns gebrauchen lassen. Und ich danke dir, dass du dich freust über alle, die aufgestanden sind, Herr. Über alle, über jeden, Herr. Herr, und du siehst jeden Einzelnen, Herr. Und du machst es so, wie du willst, Herr. Herr, und du wirst es gut machen. In Jesu Namen. Amen.